Hallo, du wundervolle Seele. Willkommen bei Leo Hemd und Lockenwickler, dein Podcast über Authentizität, Weiblichkeit, Spiritualität und all das, was das Leben einzigartig macht. Frei von Tabus und garantiert ehrlich und authentisch. Mein Name ist Julie May und ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo und willkommen zur ersten Folge von Leo Hemd und Lockenwickler, die 30. Folge von meinem Podcast. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe einen Gast. Und zwar, wir nehmen die Folge heute am Weltfrauentag auf und ich habe das allererste Mal einen männlichen Gast hier. Hallo Mo.
Ja, hi, grüß dich Juli, ist voll gut, bei dir zu sein. Und gerade am Weltfrauentag passt es doch ganz gut, ja, wenn sich die Energien ein bisschen vermischen.
Das dachte ich auch, dass man heute ein bisschen männliche Energie mit reinnimmt. Magst du dich mal vorstellen, wer du bist, was du machst, für was du dich so begeisterst?
Ja, also ich bin Mo, bin Hochzeitsfotograf und im Nebenberuf und hauptberuflich noch Grafiker und Webdesigner. Also beides sehr kreativ. Hab schon vor ein paar Jahren spirituelle Ausbildungen und sowas gemacht, was mich interessiert, also Reiki oder bin auch spiritueller Lebensberater. Und das Leben hat halt irgendwann gesagt, okay, du fotografierst jetzt. Und habe aber gemerkt, wie viel ich von dem, was ich da gelernt habe, mit einbringen kann. Also ich nutze es hauptsächlich für mich. Mhm. Aber merke einfach, wie du in der Fotografie ganz viel die Leute auch abholen kannst. Mhm. Gerade bei Porträt-Shootings oder sowas. Und wie für mich die Persönlichkeit noch sichtbarer wird, mhm, durch das.
Ja, man kann auch dazu sagen, also wir kennen uns jetzt seit Oktober. Da war es so von einer Event-Location hier in der Umgebung, Tag der offenen Tür, wo ich für ein Brautgeschäft Brautkleider modeln durfte. Und da habe ich den Mo kennengelernt. Da sind wir noch gar nicht so ins Gespräch gekommen, aber dann so durch die Verknüpfung bei Instagram durfte ich ihn überraschen.
Genau, ja. Wir haben dann den Park einfach so spontan, glaube ich, ein paar 10, 15 Bilder gemacht nach der Modeschau oben in der Mühle, weil sie es echt angeboten haben, der Location. Und zwar hat echt gut gleich geklappt und so. Das ist ja immer, die Chemie muss halt stimmen. Ja. Ne? Also bei allem, also auch wenn du Bilder machst, ich kann nur das zeigen, was da ist. Mhm. Und der Gegenüber muss mir da auch ein bisschen vertrauen. Und es war ja auch gleich, ne? Gleich gepasst.
Total. Und da haben wir gesehen, okay, da sind ein paar Gemeinsamkeiten, da sind wir ein bisschen in Kontakt gekommen und durften jetzt auch bei der letzten Hochzeitsmesse wieder ein bisschen mehr quatschen. Da war ich 2 Tage und Mo auch, haben wir da ein bisschen uns unterhalten. Und ja, ich habe gedacht, das wäre ein super spannender Charakter für den Podcast, weil ich finde ja, dass Männer generell eher weniger vertreten sind in der spirituellen, bewussten Schiene. Also klar, mein Weg ging ja über meinen Papa, also mein Weg ging ja über die männliche Energie, aber ich finde trotzdem, gerade wenn du so Events besuchst oder so Kurse, sind es oft wenig Männer. Wie bist du denn da hingekommen, so zum bewussten, spirituellen?
Also witzigerweise durch eine Frau. Nee, das war durch die Trennung von meiner damaligen Partnerin so Anfang 20. Da habe ich einfach geguckt, okay, wie kann es, mir ging es ziemlich schlecht. Also war nicht meine Idee, die Trennung, nach 5 Jahren. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich mir selber was Gutes tun. Und dann kam ich eben über positive Psychologie, über Philosophie, irgendwann auch natürlich klar in die spirituellere Szene, weil halt alles ein bisschen mehr einen Sinn hat. Und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, taucht man da auch ein. Und ich war schon immer ein Mensch, der gefühlt hat, da ist mehr. Also wir sind nicht nur die Fleischklöpschen, sondern wir sind eben, ich sage immer, wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Ja. Das finde ich ein sehr schöner Satz. Und so kam ich dann immer so ein bisschen rein, mal mehr, mal weniger.
Ja, die Aussage unterstreibe ich auch komplett. Ich fand auch den Satz immer schön, wir sind nicht eine Seele in einem Körper, sondern ein Körper in einer Seele, weil die Seele viel größer ist. Du hast gesagt, es war Anfang 20, also nicht 2020, sondern
genau, mit 20 war es, genau. Genau. Schon ein bisschen länger her.
Also, so nach der ganzen Zeit hast du da so auch Leute gefunden, die dich da unterstützen oder die du mitnehmen konntest, die du so ein bisschen an die Hand auch nehmen konntest?
Ja, es waren immer so Wegbegleiter, die mal eine Zeit lang da waren, was auch für mich total spannend war. Und dann aber auch manche, die schon seit 20 Jahren in meiner Seite sind mal mehr, mal weniger. Und ich habe das Glück, dass mein bester Freund auch sehr bewusster Mensch ist, er ist auch Theologielehrer. Und wir da auch schon relativ tiefe Gespräche führen können. Habe dann eine Zeit lang bei Veit Lindau gearbeitet. So ein Jahr, anderthalb. Habe da sehr viel gelernt, für mich sehr viel mitnehmen können. Und ja, auch durch die ganzen Seminare, die ich selber besucht habe, wo ich neugierig war, kam das halt auch immer mal wieder in mein Leben.
Ja, ah ja, klingt ja voll schön, auch dass du jemand hast, mit dem du da reden kannst, wo auch tiefere Gespräche zustande kommen. Also so eine Männerfreundschaft, die ja,
nährend ist. Ja, gerade so die männliche Energie. Weil wie du sagst, du hast halt wenig Männer auf dem Bereich. Oder ich kenne viele Männer, die spirituell Anführungszeichen sind, aber es nie nach, in die Öffentlichkeit bringen würden. Ja, also,
ja, total. Ich finde, gerade auch so gleichgeschlechtliche Freundschaften, die bergen ja auch nochmal viel mehr Potenzial für Tiefe, für eigenes Wachstum auch, weil der Gegenüber das viel besser versteht. Ja. Natürlich auch der Austausch, weil wir sind halt auch einfach, wir tragen beide Anteile in uns, jeder, egal welches Geschlecht, auch wenn man sich im nicht-binären Bereich oder Genderfluid-Bereich oder auch intersexuellen Bereich bewegt, auch da ist männliche und weibliche Energie. Und so hat auch jeder Mann eine weibliche Seite und jede Frau eine männliche. Ich finde, bei den Frauen zeigt sich die männliche Seite in unserer Gesellschaft mehr.
Wie würdest du das definieren? Jetzt kriege ich Fragen gestellt.
Ja, ich hätte auch mal Rückfragen stellen. Ich merke das sehr, dass sehr viele Frauen zum Beispiel weg von ihrem Zyklischen kommen, durch diese Arbeitswelt, zu diesem, ich muss immer 100% geben, ich muss alles schaffen, ich muss Mutter, Hausfrau, Karriere, Leiter hoch, beste Partnerin und gute Freundin und alles in einem sein, weil der Mann kriegt es ja auch immer gut hin. Wobei das halt so ist, dass Frauen ja einen ganz anderen Zugang zur Energie haben, weil ja durch die Hormone, also rein biologisch betrachtet, schon immer so Wellen da sind und wir nie bei 100% dauerhaft sind. Es sind dann mal 80, dann sind es mal nur 40, so. Und wenn man das ein bisschen mehr daran anpassen wird, was unsere Geschäftswelt leider nicht zulässt, könnte man da auch wieder mehr in die Weiblichkeit kommen. Aber so ist sehr viel männliche Dominanz in der Energie.
Ja, ich finde es immer schlimm, wenn Frauen zu sehr ins Männliche reingehen wollen, die Rolle, weil sie sind Frauen und wir Männer lieben ja Frauen, weil ihr ja weiblich seid, genauso wie umgekehrt. Ja. Ich finde es auch immer schade, wenn man auch versucht, künstlich jetzt Frauen in irgendwelche Positionen zu hieven. Ich finde, wenn eine Frau etwas kann, Talent hat, etwas gut macht, ist ganz egal, ob sie Frau ist oder dann gehört sie dahin. Ja. Ja, und wenn es eine Frau gibt, die das besser macht wie ein Mann, dann hat die Frau da zu sein.
Ja, genau. Ja, also mein Ziel ist ja immer so der Ausgleich von den Energien, dass man eine gute Balance hinkriegt. Genau, und ich glaube, deswegen sind wir auch ganz gut so auf einer Wellenlinie, weil ich glaube, wir können da ganz gut über die Dinge reden und haben da eine ähnliche Sicht auf
das. Aber hätte ich vor 10 Jahren, glaube ich, auch nicht so gemacht. Es dauert. Also ich glaube, bei Männern braucht es, glaube ich, ein bisschen längerer Prozess, bis man sich nach außen zeigt. Aber es gibt ja zum Glück viele erfolgreiche Autoren mittlerweile, auch männliche, die ihre spirituelle Seite auch zeigen. Ja. Ich sage immer, für mich ist der Begriff gefühlvoller Kerl. Das ist zum Beispiel, wo für mich die weibliche und männliche Seite für mich vereint, wie ich es definieren will.
Ja. Das finde ich ein sehr schöner Begriff. Hast du einen Tipp für Männer, die jetzt vielleicht gerade noch Probleme damit haben, sag ich mal, die eigene Weiblichkeit zuzulassen oder auch in den bewussten Weg rein wollen, wie man da so starten kann oder sich auch zeigen kann?
Wenn man eine vertraute Basis hat. Also es hilft immer, wenn jetzt eine Partnerin oder sowas dich da unterstützt und nicht annimmt in deinem Verletztsein. Dass du auch Mann, wenn ich mal sagen kannst, mir geht's gerade schlecht oder ich fühle mich jetzt gerade so, dass ich gerade weinen will oder in den Arm genommen werden will, das zu zeigen. Und dann gespürt werden, hey, Frauen finden es richtig toll, wenn du auch mal diese Seite zeigst. Ja, klar, der Beschützer ist logisch, aber trotzdem auch in der Beziehung auch mal zu sagen, hey, ich brauche dich jetzt gerade und ich bin jetzt gerade weich und gefühlvoll und
Ja, das ist ja auch das, was ich immer so ein bisschen predige. Das, wenn wir uns authentisch zeigen, wenn wir uns verletzlich zeigen, das ist das, was letzten Endes Verbindung schafft. Und das ist dann auch ganz weit weg von Geschlechterklischees, Rollen. Das was ist einfach ein Naturgesetz, universelles Gesetz. Wenn du authentisch bist, wenn du Verletzlichkeit zeigst, dann wirst du Verbindung schaffen. Und zwar mit den Leuten, wo wo es auch können, wo wichtig für dich sind, ja, wo in dein Leben gehören.
Und sucht euch gute Vorbilder. Also, ich meine, wir Männer wachsen ja auf mit diesen heroischen Filmen, ja, Superheroes und Avatar und was weiß ich. Was aber für mich eher eine toxische Männlichkeit ist. Mhm. Ja, weil ich habe lange versucht, auch so ein Superheld zu sein oder ein Gladiator oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann zu merken, hey, das bin aber gar nicht ich. Mhm. Ich bin so nicht. Mhm. Ja, meine Stärke ist genau das, dass ich nicht so bin.
Ja.
Und das dann irgendwie reinzubringen.
Ja, total gucken, was sich für einen selber gut anfühlt. Also ich selber benutze lieber den Begriff verletzte Männlichkeit.
Ist gut, ja.
Weil ich glaube, dass es per se nichts Toxisches an den Menschen gibt, sondern eher am Verhalten. Und so das Verletzte, finde ich, trifft den Punkt mehr, weil ganz viel Verletzungen stattgefunden haben. Und ich glaube, das gibt es tatsächlich auch in der Weiblichkeit, aber so, ich sag mal, wir heilen gerade sehr viel in der verletzten Männlichkeit und dadurch gleicht sich das ja auch aus. Wenn wir das eine Feld heilen, dann nehmen wir automatisch immer das andere auch mit.
Genau, es ist ja immer Yin und Yang, ne?
Genau.
Das ist ja alles ein Ding.
So, jetzt würde ich gerne den Bogen mal nochmal zu der Fotografie schlagen.
Gerne.
Was begeistert dich da so dran? Weil so die Bilder, die du machst, das ist ja auch so dein Markenzeichen, du stellst ja nichts. Du guckst jetzt nicht auf Pinterest nach irgendwelchen Posen oder stellst dir die Leute dann so hin, wie du sie brauchst, sondern du sagst, hey, du machst den Moment, deswegen ist ja auch dein Name Momentum.
Genau, ja, ich habe meinen Spitznamen quasi auch zu meinem Fotonamen oder Fotoprojektnamen gemacht. Ich mag es einfach, wie du sagst, Menschen so zu fotografieren, wie sie sind. Ich finde es immer schade, wenn die Leute dann kommen. Vielleicht passt es auch zum Thema, weil es vorwiegend wirklich Frauen sind. Ich habe noch nie einen Mann, der jetzt gesagt hat, ah, retuschiere hier und mach da noch mal. Ja, ich finde es immer erstaunlich, wie selbstkritisch Frauen sind, obwohl sie es gar nicht sein müssten.
Mhm.
Und genau das ist, ich will, dass eine Frau oder die Person, die ich fotografiere, wenn sie die Bilder anschaut, sagt, ey, das sind schöne Bilder. Mhm. Ich gefall mir da drauf, ja. Mhm. Auch bei Hochzeiten hauptsächlich ist es mir am liebsten, wenn die Paare sagen, hey, mach einfach eine geile Hochzeitsreportage.
Mhm.
Und dann kommt das meiste dabei raus. Je mehr ich Vorgaben habe, umso mehr komme ich ins Denken.
Mhm.
Und ich meine, ich habe auch, als wir das Shooting mal kurz gemacht haben, gesagt, ey, setz dich mal so hin, auch wenn es sich für dich vielleicht komisch anfühlt.
Mhm.
Aber auf dem Bild kommt es anders rüber. Mhm. Und das Vertrauen dann zu haben, dass die Leute sagen, okay, sie vertrauen sich jetzt mir an in dem Moment, wenn du jemanden vor der Kamera hast, willst du die Person ja auch abholen.
Ja, total. Also Bilder, finde ich auch, sind sehr aussagekräftig. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert tatsächlich, weil wenn du dich damit nicht auskennst oder halt zum Beispiel immer nur die Selfie-Kamera benutzt, dann hast du da ein anderes Bild von dir. Und das ist ja dieses Spannende, wenn wir sind ja oft so gehemmt, wenn wir Fotos von uns sehen, also gute Fotos, weil wir kennen uns ja nur im Spiegelbild, wir kennen uns ja nur gespiegelt.
Genau.
Und dann bei den Fotos ist es ja dieses, okay, irgendwie gerade ganz anderer Mensch, so bin ich das wirklich. Aber eben, das finde ich bei deinen Bildern so schön, so, man erkennt sich.
Ja, deshalb liebe ich auch schwarz-weiß, weil das reduziert nochmal so die Persönlichkeit für mich noch einen Tick runter auf das Wirkliche, wer bin ich und was drücke ich aus.
Ja, total. Das fand ich auch bei der zweiten Messe so schön, da hast du ja auch so Schnappschüsse gemacht.
Genau.
Ja. Und das fand ich halt auch, das sind so Bilder, die sind halt einfach echt aus dem Moment raus und ich finde, das ist auch so das, was dich auszeichnet und da finde ich auch so schön, dass du halt in die Hochzeitsfotografie gegangen bist.
Ja, danke dir.
Aber
nochmal kurz zu dem zurück, was ich eben sage, weil ich finde es immer, wie du sagst, durch das, dass wir gewohnt haben, Selfies zu fotografieren und auch das auf Instagram zu posten und sowas, du glaubst gar nicht, wie viele Leute zu mir sagen, ja, aber mach schon noch einen Filter drüber. Und ja, natürlich bearbeite ich die Bilder, aber ich mache keinen Filter drüber, weil meistens brauchst du das gar nicht.
Ja, wir haben halt gelernt, dass das Echte nicht schön genug ist. Dass es halt Filter gibt, die uns die Haut schön machen, Pickelmale wegmachen oder Fältchen, wo man alles anfängt. Und da bin ich sehr für die Kennzeichnungspflicht auf Social Media, wenn man Filter benutzt. Das geht ja so weit, dass auch Körper komplett entstellt werden eigentlich.
Ja,
so, man kann ja Schönheit nicht mehr greifen, weil ja jeder gleich aussieht.
Ja, ich meine, das kriegst du vielleicht noch viel mehr mit durch deinen Beruf, gerade mit jungen Menschen, wie die unterwegs sind auf Instagram. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nochmal richtig eine Herausforderung.
Ja, ich habe es auch tatsächlich in meiner eigenen Jugend sehr mitbekommen, wo das so größer wurde. Dann, damals war es noch Schüler-VZ, dann Facebook, dann Instagram. Und so immer dieses, man muss perfekt sein. Und hier ein kleiner Tipp am Rande, mistet euer Social Media aus. Jeder, der euch kein gutes Gefühl gibt, wird rausgeschmissen. Weil man braucht Leute, die einem gutes Gefühl geben. Ich finde auch, Social Media kann so ein Safe Space sein, Und man braucht den auch, gerade weil man so viel Zeit drin verbringt, egal ob bewusst oder unbewusst. Und deswegen finde ich ja auch so eben deine Projekte so schön. Du machst ja auch so Backstage-Sachen.
Genau, also ich habe so, das ist mein Herzensfotoprojekt auch für mich privat, wo ich irgendwann ein Bildband rausbringe will oder eine Ausstellung. Und da begleite ich Künstler hinter der Bühne. Mhm. Also alles, was die Menschen auf der Bühne nicht mitkriegen, will ich damit eigentlich einfangen. Mhm. Und da habe ich schon Chöre begleitet, Sänger, Tanzgruppen. Mhm. Jetzt gerade wieder vor 2-3 Wochen eine Tanzgruppe. Und was da, ich will einfach zeigen, was für Arbeit und Leidenschaft dahinter steckt. Ne? Wenn du weißt, dass die sich 4 Stunden schminken oder vorbereiten für 5 Minuten auf der Bühne. Mhm. Ne? Also im Tanzfall, bei einem Konzert geht es natürlich länger. Aber selbst da, die Leidenschaft für das, was die Leute tun, das ist das, was mich da begeistert. Mhm. Also das Feuer, das du siehst in dem Moment in den Gesichtern. Und gerade kurz bevor es auf die Bühne geht, gibt es komischerweise immer den einen Moment, da kriegst du Gesichtsausdrücke und du weißt genau, jetzt, das ist die komplette Stille und du merkst schon, jetzt geht's gleich los. Und das habe ich in jeder Reportage hinter der Bühne.
Das finde ich total spannend. Also ich habe selber 10 Jahre getanzt und ich glaube, ich war 6, 3, 4, 5, 6, sowas um den Dreh. Und da hast du es noch gar nicht so mitgenommen irgendwie. Aber dann, je älter du wurdest, desto mehr warst du dann auch aufgeregt und hast dann auch ganz lang gebraucht, um dich hinzurichten. Gerade auch, was du sagst mit Make-up, weil du brauchst ja ein gewisses Make-up für die Beleuchtung. Und
genau,
ja. Dann müssen die Haare fest genug an Kopf getackert sein, dass ja nichts verrutscht unter dem Auftritt. Und ich verstehe das schon, dass da so eine Leidenschaft dahinter steckt, auch weil oft übersehen wird, was im Hintergrund läuft. Und denkst dich dann, ja, warum sollte ich jetzt so viel Geld für 4 Minuten Tanzauftritt ausgeben? Wo ich denke, ja, aber da steckt ja noch mehr dahinter.
Genau, da ist Herzblut drin, ja, ganz viel. Also es machen ja alle viele, ich habe schon Künstler begleitet, die das professionell und beruflich machen, aber gerade bei den Leuten, die das hobbymäßig machen, ist nochmal richtig tief was mit drin. Also ich merke, die machen das für die Freude, ne?
Mhm. Jan, hast du dir das so bewusst zum Auftrag gesetzt, da Sichtbarkeit reinzubringen, oder ist es einfach was, wo so aus dem Gefühl rauskam?
Also mich hat selber immer das Thema Backstage-Foto, also ich habe ein Bildband gesehen von einem Fotografen, der Bands hinter der Bühne begleitet hat, und dann hat mich das irgendwie fasziniert, und ich fotografiere das Projekt auch komplett in schwarz-weiß, und das nochmal so richtig alles reduziert, und kam dann so drauf, das ist das, was auch sich mit meiner Stärke verbindet, weil ich will nicht viel eingreifen, ich will da sein und Bilder machen. Und dafür bietet sich halt so eine Backstage-Reportage komplett an, weil da hast du keine Zeit einzugreifen, weil ich will auch die Künstler nicht beeinflussen.
Ja.
Ich will nicht sagen, jetzt guck mal so, oder bevor du auf die Bühne gehst, schließ mal die Augen. Ich will, dass die das von allein machen und ich dann einfach da bin, den Moment festhalte. Mhm. Und so, dass sie sich eben nicht beobachtet fühlen. Und da sind wir wieder bei den Dingen, durch meine ganzen spirituellen Sachen, was ich schon hinter mir habe, habe ich da vielleicht auch eine Energie, da offener auf die Menschen zuzugehen, dass die sich nicht so beobachtet fühlen.
Ja, so ein wandelnder Safe Space halt.
Ja, genau, hoffentlich.
Du hast noch ein Herzensprojekt, das hat mich damals auch sehr angesprochen, wo ich auf deiner Homepage war und das gesehen habe. Und zwar habe ich gesehen, du bietest ja auch Fotografie für Sternenkinder an.
Genau.
Magst du da ein bisschen was dazu sagen? Vielleicht auch was ein Sternenkind.
Ja, ich weiß, vielleicht die Leute, die deinen Podcast hören, wissen es vielleicht eher. Mhm. Da geht es eben drum um Kinder, die bei der Geburt oder kurz nach der Geburt versterben, und die nennt man halt Sternenkinder, und da bin ich ehrenamtlich engagiert als Fotograf. Also da gibt es einen Verein mittlerweile, wo ganz viele Fotografen drin sind, aber auch Koordinatoren und Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, und die Krankenhäuser arbeiten mit uns zusammen, und wenn so eine Geburt dann wirklich ansteht, dass ein junger Mensch die Seele halt schnell wieder den Planeten verlassen will, werden wir gerufen und kommen dann und machen Bilder für die, also alles ehrenamtlich, machen dann Bilder für die Eltern, dass die eine kleine Erinnerung zumindest haben.
Ja, ich finde es voll schön, weil es auch das Thema so ein bisschen enttabuisiert. Wie bist du dazu gekommen?
War tatsächlich so, dass ich im Freundeskreis die Situation erlebt habe, dass Freunde von mir ihr Sternenbaby, also ein Sternenbaby hatten, und hatte dann mit denen auch, ich war dann kurz dort, 1-2 Wochen später, habe mit ihnen gesprochen, habe dann gemerkt, die hatten damals Bilder machen lassen, und ich habe einfach gemerkt, wie viel denen die Bilder bedeuten, auch die mir dann zu zeigen auch mal, und so kam ich dann drauf. Also wär das nicht passiert, wäre ich heute nicht für andere Menschen da, ne? Und da sieht man wieder, aus schlimmen Dingen kann auch irgendwas Fruchtbares hervorkommen.
Immer.
Und so kam ich dann eigentlich dazu und habe mich dann lange gefragt, kann ich das? Mhm. Kann ich es nicht? Und nach meinem ersten Einsatz wusste ich dann, okay, ich kann gut mit umgehen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich da rauslaufe und dann, also ich bin wirklich leer dann mhm. auch, aber ich habe die Kamera als Schutzschild mhm. so dazwischen. Und trotzdem weiß ich ja, dass ich was Gutes getan ja. habe mit meinem Talent, weil ich will mir der Fotografie auch irgendwas der Welt zurückgeben oder was Gutes tun. Ja. Und so ist ein Punkt von mir, wo ich sage, okay, damit kann ich was geben.
Ja, ich finde das Thema so wichtig, eben weil ja keiner drüber spricht. Das fängt ja schon bei dieser 3-Monats-Regel an. So vor der 12. Woche erzählen wir es keinem, mhm. weil da ist ja das Risiko am größten, dass das Baby doch nochmal abgeht. Und ich finde, das schafft ja schon dieses Tabuthema an sich. Ich glaube, das hatte ich auch mal in einem Interview gesagt mit der Franzi, mit der Hebamme, die ich mhm. mal interviewt hatte. Und das ist so schade. Ich finde, genau so arbeiten, wenn man darüber spricht, wenn man sagt, hey, ich mache das und ich stehe dazu. Und das ist super schön, weil es die Eltern auch unterstützt beim Heilungsprozess, beim Loslassprozess. Dann nimmt man so dieses Tabu raus. Und dann darf man sich auch wieder verletzlich zeigen. Dann darf man auch offen um sein Kind trauern, weil egal, ob es jetzt in der ersten Woche weggegangen ist, ob es eine stille Geburt nach 9 Monaten war oder auch wenn ein Kind später stirbt, so, man darf offen mit diesen Trauern ja. umgehen. Und da ist es unerheblich, wie lange die Seele schon da gewesen ist, wie lange sie gewandert
ist. Und jetzt hat mich ganz stark überrascht, wie viele, also viele in Anführungszeichen, mhm. wie viele Alarme wir bekommen. Weil du nimmst das wirklich im Alltag oder musst, mhm. es passiert oft, ja. Mhm. Also ich bin in mehreren Alarmgruppen, aber 1-2 Mal am Tag hast du einen Alarmcall. Ja? Also, und das hat mich überrascht, mhm. Dass es wirklich so oft vorkommt. Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht.
Ja, die Frage hatte ich auch schon auf der Zunge, ob es oft vorkommt, weil es eben keiner thematisiert. Also es ist wahrscheinlich dann auch überraschend, wenn du sagst, so 1-2 Mal am Tag kriegst du das mit.
Ja, wir reden jetzt aber von einer großen Alarmgruppe. Ja, ja. Also das Frankfurt hat richtig ja. ein großer Umkreis. Aber ich war wirklich selber überrascht, wie viel das dann doch mhm. sind, wo man eigentlich nie drüber spricht.
Ja.
Ja, ich habe das auch vorher nie auf dem Schirm gehabt.
Ja. Also hier kleiner Appell, redet darüber, ihr dürft darüber erzählen, ihr dürft euren Schmerz teilen mit Freunden, Bekannten, vielleicht wenn es euch hilft mit Außenstehenden. Deswegen, so Projekte sind super schön.
Ja, und ich merke halt immer, dass die Leute die Bilder dann total dankbar annehmen. Mhm. Dass, ja. du dann wirklich, dass es auch wichtig ist, das Baby zu integrieren ja. im Leben, ja, dass die einen Raum haben. Also ja. früher wurde das ja auch alles totgeschwiegen und ja, und mhm. ich finde es aber gut, dass mittlerweile die Gesellschaft sich dafür öffnet.
Ja, total. Gerade dieses Totschweigen. Das Ding ist, also man spricht da auch im Systemischen und in der Familienkonstellation davon, das Kind braucht seinen Platz.
Mhm.
Und das haben wir ja bei mir in der Familie ganz stark angefangen. Meine Oma hatte vor, ich weiß gar nicht mehr, 60 Jahren, glaube ich, war es eine Totgeburt. Und darüber wurde nicht gesprochen. Und jetzt seit wenigen Jahren fangen wir so an, drüber zu reden. Und ich habe das Gefühl, es verändert was in der Familie. So diesem Kind wieder einen Platz zu geben, dass es halt mhm. das vierte Kind ist und dass meine Oma 5 Kinder hat und keine 4, wie sie die ganze Zeit sagt. Deswegen, ja, Raum schaffen für die Seele, die ihren Platz fordert.
Ja, ich glaube, das merkt man auch bei Familienaufstellungen. Mhm. Ich habe da auch schon ein paar mitgemacht. Du merkst wirklich die Unterschiede, wenn mhm. dann solche Kinder integriert werden in die mhm. Systeme. Ja, das stimmt.
Ja. Ja, das verändert brutal was. Genau. Kurzer Einschwenk in der Stelle. Kann man diese Projekte unterstützen, wenn jetzt jemand sich da gerufen fühlt? Gibt es da irgendwie einen Spendentopf?
Oder? Ja, also jetzt, dass wir mit einem Verein sind, kann man da auch Spenden machen. Mhm. Einfach mal informieren, spendenkind.eu
mhm.
und da findet ihr dann die ganzen Informationen, eu oder de, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, mhm. aber also ja. man findet es auch, wenn man es googelt, auf jeden okay. Fall. Und,
ich packe es auch in die
genau, Shownotes. Genau, ich schicke dir den Link, dann packe es in die Shownotes. Genau. Und es ist immer die Spenden, weil viele fragen sich ja, wo gehen die Spenden hin? Es geht halt alles in die Infrastruktur von mhm. dem Verein. Also wir haben halt die ganzen Foren, die zum Bilder hochladen, den Fotografenaustausch, die Alarm-Calls, das sind quasi wie Pieps auf dem Handy.
Mhm.
Und für das wird dann die Finanzierung ja. genommen.
Voll schön. Genau, dann würde ich weiterhüpfen.
Dann hüpfen
wir. Weil du bist ja leidenschaftlicher Espresso-Trinker.
Genau, ja.
Und du hast auch einen Podcast.
Ja.
Wie heißt der denn?
Ich habe meinen Podcast, das heißt die Stoische Espresso Bar.
Mhm. Und wieso bist du da zum Thema Stoizismus?
Ja,
erzähl da mal.
Sie hat vorhin geübt. Also meine Leidenschaft ist, wie gesagt, Espresso. Und ich finde die kleinen italienischen Espresso Bars toll. Also wo du wirklich nur 5 Leute reinpacken kannst und dann ist voll und da hat jeder seinen Platz. Und du gehst da rein, wenn du immer den gleichen Barista hast, dann gibt er dir auch ein gutes Gefühl, wenn du rausgehst. Mhm. Und so kam ich dann drauf, ich mag die Philosophie des Stoizismus oder der Stoa, mhm. ne? Mike Aurel, Seneca, da liest man ja immer wieder Zitate, die oft aber ziemlich aus dem Kontext gerissen sind.
Oh, spannend.
Ja, auch um das so ein bisschen in der Blubberblase, mhm. ne? Es fühlt sich halt gut an, wenn du ein Zitat nur den ersten Teil nimmst. Und so kam ich dann drauf, hey, ich habe Bock, eine richtige Espresso-Bar ist aktuell nicht angesagt. Und ich hatte Bock auf einen Podcast und habe gesagt, komm, ich vereinige einfach zwei Dinge, die mich interessieren und versuche einfach, die Leute in digitalen Espresso-Bar-Besuch zu ermöglichen. Und wenn die zu mir kommen, die Folgen gehen 10, 15 Minuten, einfach so lange, wie man braucht, um einen guten Espresso zu genießen. Und ja, finde es einfach so ein bisschen den Leuten dann aus dem Stoizismus zu erzählen, aus meinem Leben, auch viel Fotografie. Ist einfach ein Stück von mir drin, so ein Herzensbaby.
Ja, ich finde die Idee voll schön, gerade auch mit den kurzen Folgen, weil es ist ja nicht jedermanns Sache, sich lang auf ein Gespräch zu konzentrieren oder auf einen Monolog, was es ja oft beim Podcast ist. Aber warum der Stoizismus?
Weil ich finde, du kannst ganz viel in der heutigen Zeit rausnehmen. Also ich habe in der Phase, wo ich dir vorhin erzählt habe, nach der Trennung bin ich bei den Stoikern gelandet. Und habe da Zitate gelesen, habe gedacht, hey, die sind 2000 Jahre alt, die Schriften. Und es liest sich so modern und du merkst einfach, es passt in die heutige Zeit genauso. Ja? Also wenn du jetzt die ganzen Dinge, wenn die über den Senat reden oder meide die Masse, wenn du da soziale Medien einsetzt oder politische Themen, dann ist es heute genauso aktuell wie damals. Und es waren halt viele kleine Sätze aus den Büchern, die mich dazu gebracht haben. Nein, einfach Stoizismus klingt immer so ein bisschen, ja, ist ein schweres Wort, kann man schwer greifen. Ich nenne es dann immer lieber so die Streben nach Seelenruhe. Mhm. Das ist so die stoische Philosophie, der Suche nach Seelenfrieden oder Glück.
Ja, das hat es für mich auch greifbarer gemacht. Ich muss mich outen. Philosophie war eine der beiden Klausuren, durch die ich durchgefallen bin.
Ja, weil es auch nicht praktisch ist, glaube ich, oder?
Ja, es war super schwierig zu greifen, gerade in Bezug auf die soziale Arbeit. Ich habe auch keine Skripte gelesen.
Ja, die Philosophie war ja damals in Athen und in Rom waren das ja Schulen, die dir das Leben leichter gemacht haben. Und wir haben es dann halt verkopft. Mhm. Aber ursprünglich waren Philosophien darauf ausgelegt, den Leuten das Leben leichter zu machen. Ja. Und vielleicht spannendes Thema zu deinem Podcast. Die Stoiker waren auch die ersten Schulen, die Frauen aufgenommen haben. Ja, in Athen und so waren viele Schulen für Frauen gar nicht zugänglich. Und im Stoizismus, stoische Schulen waren relativ früh auch für Frauen offen.
Was? Lernt man auch noch was.
Ja, ich wusste ich auch lange nicht, aber ich habe eine Hörerfrage, wo eine Frau gefragt hat, ob es auch weibliche Stoiker gibt. Ja. Gibt es leider überliefert keine direkten. Man weiß ja nur historisch, also Seneca war verheiratet und schreibt auch öfters mal über seine Frau.
Ja.
Und es gab einige Stoiker, Töchter von Stoikern, die sich aber auch viel geschrieben haben, aber es ist halt nicht irgendwie so überliefert geworden. Ne?
Ja, generell schwierig. Man weiß ja auch, also die wenigsten Leute wissen ja zum Beispiel auch nicht, dass Jesus, ich glaube, wie viel hat er? Ich glaube, der hatte 12 Schwestern. So, von denen wird irgendwie nicht geredet. Also sind irgendwie, wahrscheinlich sind es wieder Fake News, aber ich habe irgendwo gelesen, dass er einen Haufen Geschwister hatte, davon auch einige Schwestern. Und von den Brüdern weiß man die Namen, von den Schwestern gar nicht. So, von Frauen wird halt wenig überliefert.
Oder Maria Magdalena, ja. Ich glaube nicht daran, dass Jesus sein Leben lang keusch gelebt hat. Nee, also.
Nein!
Ich glaube, dass immer beide Energien dazugehören. Mhm. Ich finde Maria Magdalena sehr faszinierende Persönlichkeit. Ziemlich eine interessante Figur,
ja. Ja, eben, und es ist so spannend, was halt, was man da so aus der Geschichte auch mitnehmen kann in die heutige Zeit. Wenn du sagst, es ist 2000 Jahre her, so, oder waren es 2000?
Ja, so ungefähr, also kann man natürlich ganz Anfänge zurückgehen, aber für mich muss es halt einfach, ich muss was mitnehmen können, ich brauche keine abstrakte Philosophien und genau das ist auch das, was ich nicht den Leuten erklären will, sondern ich will anhand von praktischen Beispielen, die einfach so ein bisschen mit in meinen Alltag nehmen. Und wenn einer rausgeht nach einer Folge bei einem Espresso und sagt, hey, ich konnte heute was mitnehmen, reicht das schon. Ne?
Voll, eben wie du sagst, es sollte ja leichter gemacht werden. Und das sind auch die Sachen, wo ich greifen kann. Also es gab genau einen Text, den ich mir merken konnte in dieser ganzen Philosophie-Vorlesungssache. Der hieß Masken, glaube ich, von Ivan Goffman. Und da ging es darum, oder Theater, Masken oder Theater, eins von beiden. Da ging es halt darum, dass die Menschen sich immer maskieren, immer Theater spielen und bei jedem eine andere Rolle irgendwie haben. Und das war für mich greifbar, weil das konnte ich richtig gut dann auf das Heutige anwenden. Klar, wir haben dann auch auf die soziale Arbeit angewendet, aber für mich war das eher im Alltag. So, was ich nochmal bewusst wurde, okay, welche Rolle spiele ich eigentlich hier gerade? Wer bin ich bei der Person? Gerade beim Thema Authentizität, so, ich sage immer, für mich ist das größte Kompliment, wenn jemand sagt, bei dir kann ich ich selbst sein.
Ja, um das geht's doch.
Mhm, genau.
Dass sich ein Mensch so annimmt, wie du bist. Ja.
Genau. Deswegen finde ich so, die Lernen da rausgehend kann einfach super hilfreich sein.
Ja, ist so. Und das Theaterstück findest du auch wieder im Stoizismus wieder. Ne? Mhm. Da geht es auch darum, dass wir quasi alle vom Leben auf die Bühne gestellt werden.
Ja.
Und wenn wir auf der Bühne sind, sollen wir so gut Mensch sein, wie wir können. Mhm. Ne? Und wenn wir abgehen, sollen wir aber ohne Trauern wieder abgehen. Ja? Mhm. Also das ist wirklich nur ein vorübergehendes Theaterstück. Wir sind viel mehr. Mhm. Und das kommt auch im Stoizismus ziemlich gut rüber, ja, finde ich.
Ja, total. Ich finde, das beschreibt das Leben auch sehr gut, dass es halt so was Geliehenes ist, dass wir erfahren, um Erfahrungen zu machen, um was zu lernen. So in meiner Glaubenswelt ist es so, wir sind Licht und wir wissen ja nicht, dass wir Licht sind, wenn wir nur unter ganz viel Licht existieren.
Genau.
Und um rauszufinden, wie unser Licht strahlt, wie hell das eigentlich ist, so was unsere Essenz ist, kommen wir halt auf einen dunklen Ort. Und ich glaube auch, dass es mehr Orte gibt als die Erde, auf der wir Erfahrungen in der Dunkelheit machen dürfen und die Erde halt diese spezielle Aufgabe auch hat, dass wir hierher kommen. Wir kommen ins Dunkle, um eben wieder zu lernen, zu leuchten.
Genau, sag ich mal, die Erde ist ein Lernplanet.
Ja, so Mutter Natur hat sich diesen Job aufgetragen, hier jetzt was zu erschaffen, und hier, ich nehme die ganzen Lichter in Empfang. Und sie hat alles dafür vorbereitet. Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken.
Ja, und du wüsstest ja nicht, was Licht ist, wenn du nicht Dunkelheit kennst. Ne? So, genau. Das ist ja immer, das ist auch wieder Yin und Yang.
Genau.
Immer so der Mittelpunkt.
Das Prinzip der Dualität, finde ich immer. Eben, wir haben männlich und weiblich, wir haben hell und dunkel. Und das ist sowas, das sage ich auch immer, wenn ich Phasen habe, wo es mir schlecht geht. Ich weiß genau, dieses Pendel schwingt auch wieder in die andere Richtung. So, auf jede schlechte Phase kommt eine gute. Und andersrum auch. Und alles ist willkommen, weil wir aufhören müssen, die Gefühle zu kategorisieren. Es gibt keine schlechten und guten Gefühle. Es gibt angenehme, weniger angenehme vielleicht.
Genau, ja. Da bin ich auch beim Stoizismus. Da geht es darum, wir nehmen die schlechten Gefühle an, aber wir streben nach guten.
Mhm.
Aber wenn wir schlechte haben, dann ist es auch okay.
Genau.
Aber natürlich ist es uns lieber, wenn wir gute Gefühle haben.
Ja.
Aber wie du sagst, das ist wirklich so ein Pendel, und ich genieße es auch mal, also ich kann sehr melancholischer Mensch sein, und genieße es dann aber auch.
Mhm.
Aber auf eine positive Art und Weise. Also wenn dann jemand fragt, wie geht's dir, und sagt, na, heute geht's mir nicht gut, aber es ist okay.
Ja.
Und das finde ich auch so was, das Feeling können das gar nicht annehmen.
Mhm. Ja, allein schon die Frage, wie geht's dir?
Ja.
Das wird ja auch gern so inflationär benutzt, und ich bin jemand, ich sag, wenn ich dich frage, wie es dir geht, dann will ich die Antwort wissen. Dann will ich nicht, ja gut, und dir? So, nee. Sag, komm, hau mal raus, wie geht's dir wirklich? Und eben dieses Lernen, dass es einem gut gehen kann, auch wenn man schlechte Phasen hat. Und genauso andersrum, dass es auch mal schlechte Tage gibt, auch wenn es eigentlich gerade gut ist. So, das nimmt so den Druck raus, dass immer alles perfekt sein muss, dass immer alles gut laufen muss.
Genau, ja.
Weil das ist halt nicht das Leben.
Wir sind Menschen.
Ja. Ja. Und so, ich habe mal ein Plakat gesehen, wo drauf stand, jedes Gefühl ist schön. Und das fand ich sehr passend.
Das fängt gut auf den Punkt, ja.
Mhm. Und jedes Gefühl ist wichtig, und wir brauchen alle Gefühle. Deswegen, ja, finde ich das sehr wichtig zu benennen.
Nee, also ich finde es ein schönes Wort, ja.
Mhm. Genau. So. Irgendwie was, man merkt, dass wir vorher Espresso getrunken haben. Wir sind sehr schnell
durchgekommen. Sind wir gut in der Zeit.
Ich würde jetzt Richtung Ende kommen.
Ja.
Und dich fragen, wie kann man mit dir arbeiten? Wo findet man dich? Genau, in welchem Umkreis bist du vielleicht auch tätig? Wenn du sagst, oh, ich heirate demnächst, dann braucht vielleicht da noch jemand, wo mich wirklich oder uns als Paar aufnimmt.
Ja, also Instagram, Homepage, momentum.eu, Momentum mit OE. Also nicht Mö, sondern Mo. und ja, also man findet mich eigentlich so dann. Über allem ist halt wichtig, dass man sich vorher kennenlernt. Also ich nehme nie einen Auftrag an, ohne dass ich vorher mit Leuten gesprochen habe, weil nur so weiß ich, passt es oder passt nicht.
Ganz wichtig.
Kann ich die Leute abholen, und das ist ja wichtig.
Ja.
Oder auch Porträtshootings. Wenn ihr authentische Porträts wollt, wo ihr euch selber zeigen könnt und sein könnt, wie ihr seid, dann bin ich gerne der Richtige. Wenn ihr komplett High-End Retusche-Studio-Fotos wollt, dann gibt es sicher andere Fotografen, die das viel besser können als ich.
Also wer da Interesse hat, der kann sich da melden. Ich packe alles in die Shownotes, damit ihr es auch gut finden könnt. Und sonst, hast du einen Umkreis?
Ja, also in der Regel ist so der Umkreis Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe. Ja. Ich war auch schon in der Schweiz, ich war auch noch in Köln.
Okay.
Aber so passt, 90% ist wirklich hier im Umkreis.
Sehr gut.
Und ja, kenne ich auch die Locations und, ja, und weiß auch, wo es schön ist.
Ja, sehr gut. Also wenn es euch ruft oder eben wenn jetzt auch gesagt oder wenn das Gefühl gesagt hat, hey, ich möchte da den Verein unterstützen, ich packe alles rein. Geht mit dem Gefühl, unterstützt so Projekte, unterstützt auch so Menschen wie den Mo, das ist ganz wichtig. Fotografie ist so eine heilige Kunst. Das wird immer vergessen, dass das eigentlich auch
eine Kunst ist. In Zeiten der KI, ja, wird es jetzt echt immer.
Ja, total. Also, unterstützt den Menschen und vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
Ich danke dir zur Einladung am Weltfrauentag und allen Frauen noch einen schönen Weltfrauentag. Lasst euch feiern.
Nachträglich, je nachdem.
Je nachdem, wann man es hört, genau, nachträglich. Also.
Genau, also dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ganz viel Liebe für euch und vielen Dank nochmal. Bis dann.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.